Hallo und herzlich willkommen zu Fantastik, der Podcast für Frauen im Business und Leadership. In diesem Podcast geht es um Finanzen, aber nicht nur. Es geht um Business, aber nicht nur. Es geht um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und Phänomene, aber nicht nur. Tatsächlich geht es darum, eine gerechtere Welt zu kreieren. Eine Welt, in der Männer und Frauen sich auf Augenhöhe begegnen und in der Frauen finanziell unabhängig sind. Denn das ist es, was unserer Gesellschaft sehr gut tun wird. Also, auf geht's! Hey, hey, hey! Herzlich willkommen zu Fantastik. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast, die wundervolle Sibel Brozart. Und das ist ganz schwierig, wenn ich hier schon eine 10 Minuten Intro für Sibel zu machen, weil sie einfach so vielseitig ist und so tolle Sachen macht. Sie ist Mentorin für Women in Fashion, also und macht dann das Branding beziehungsweise baut die Marke auf. Sie hat einen Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Sie hat ein Netzwerk aufgebaut für Women in Fashion und das ist halt so geil nischig und so spannend. Wir werden auch darüber reden, wie Sibel dazu gekommen ist, in diesem Bereich zu arbeiten beziehungsweise ihr Business aufzubauen. Und wir werden auch darüber reden, wie wichtig es auch ist, zu akzeptieren, dass es nicht den einfachen und den geraden Weg gibt und wie wir mit Überforderung und Niederlagen umgehen und wie man auch seine Superpower erkennt. Also, es ist ein tolles Gespräch, mega interessant, weil es für viele von euch vielleicht das erste Mal sein wird, dass ihr so einen Einblick in diese sehr besondere Welt bekommt. Also ich fand es mega spannend und nehme euch da gern mit. Es ist eine Episode, von der ihr ganz viel mitnehmen werdet. Außerdem habe ich noch etwas für euch, bevor wir jetzt gleich mit dem Gespräch loslegen. Und zwar gibt es wieder eine freie The Liberation Speed Session. Ich mache die ja ab und an, einfach um euch die Methode von The Liberation, meinem Soul Signature Programm, vorzustellen, dass ihr einfach mal die Gelegenheit habt, reinzuschnuppern und das kennenzulernen und auch gleich für euch was mitzunehmen. Diese Session ist 60 Minuten, natürlich komplett kostenfrei und ich packe euch den Link in die Shownotes zum Anmelden. Und es geht halt darum, in diesem Fall habe ich einen Fokus gelegt auf Free the Wild Woman und es geht wirklich darum, dass du einfach so den Zugang zu dir, zu dem, was da noch ist, zu dem, was du nicht rauslässt, zu dem, was leben will, mit dieser Methode und in dieser Session bekommst, um dann dich von limitierenden Mustern zu befreien und wirklich mehr von dir in die Welt zu bringen und weniger ein Leben nach den Regeln der anderen zu führen. Also, die Session ist am 26. um 19 Uhr, komplett kostenfrei und ist der Auftakt zu etwas Größerem. Davon erzähle ich aber euch nächste Woche, denn es wird wieder The Liberation geben. Aber diese Session, die könnt ihr so besuchen, ohne jede Verpflichtung, außer der Verpflichtung, dass ihr das Geilste für euch rausholt. Also, und jetzt lasst uns direkt starten. Hallo, liebe Sibel. Herzlich willkommen zu Fantastik. Ich freue mich, dass du hier bei mir zu Gast bist.
Liebe Claudia, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und freue mich erst recht.
Das ist ja, weißt du, was ich so an diesen Podcast-Formaten wirklich, wirklich toll finde, in Kombination mit Social Media, dass man Menschen kennenlernt, die man sonst nicht kennenlernen würde. Und so eine Frau bist du halt. Wir haben uns ja in Berlin kennengelernt bei einer Kooperation, und an der wir beide teilgenommen haben. Mhm. Und wir bewegen uns in anderen Bubbles. Und vielleicht, um die Leute erstmal ins Boot zu holen, kannst du ja mal kurz sagen, in welcher Welt du dich bewegst. Du hast ja ein Business, mehrere, und sehr, sehr spannend. Und am besten kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen.
Das ist eine gute Idee, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Sibel Brozart und ich bin Business Coachin. Und meine Schwerpunkte sind da Gründung, Branding und E-Commerce in allen gängigen Branchen rund um Fashion und Lifestyle. Ja, und dann bin ich noch die Initiatorin des Netzwerks Women in Fashion Germany. Das ist ein Netzwerk für führende Frauen im Fashion- und Lifestyle-Segment. Und da geht es einfach um die Förderung eben der Wirtschaftlichkeit von Marken, die sich in diesem Umfeld etablieren möchten. Und mit Beginn der Pandemie bin ich dann auch noch Podcasterin geworden, so wie du. Du bist es ja schon ein bisschen länger als ich. Und zwar habe ich dann den Business-Podcast für Marken und ihre Macherin ins Leben gerufen. Das ist auch so ein Interview-Podcast, so wie deiner. Und ich habe da die Ehre, eben Business-Insider, prominente GründerInnen und VertreterInnen von namhaften Marken interviewen zu dürfen. Und die plaudern bei mir dann eben aus dem Nähkästchen, erzählen auch über Erfolg, aber auch über ihren Misserfolg. Genau.
Das ist, jetzt weiter.
Erzähl, bitte gerne.
Das ist halt so, das war das, was ich eben meinte. Das ist so eine Branche, die so spannend ist. Und halt, wenn du auch so von Branding und Marke redest, ist das natürlich auch wirklich richtig cool nischig. Also, weil eben nicht Branding und Marken für irgendwelche, sondern halt insbesondere im Fashion-Bereich. Da interessiert mich jetzt, ist das sozusagen der nächste Step gewesen? Hast du mal eine Schneiderin-Ausbildung gemacht und hast dann Design studiert? Ist das so schon immer klar gewesen, dass du da landen wirst? Oder wie bist du da hingekommen?
Das ist eine super spannende Frage. Ja, genau. Und die Antwort ist nicht ganz so, wie man sie sich vielleicht auf den ersten Blick vorstellt. Und zwar in meiner ersten Karriere bin ich diplomierte Bankbetriebswirtin. Ich habe 20 Jahre im Banking gearbeitet und da eben auf der Finanzierungsseite. Also ich habe jahrelang selbst unter anderem eben auch GründerInnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Also damals eben bankenseitig. Und dann habe ich quasi die Seiten gewechselt, weil ich das so spannend fand, was meine Kunden alles so ins Leben gerufen haben. Und da habe ich dann quasi selber eine Marke ins Leben gerufen, die heißt Teschi. Also ich bin selbst dann Gründerin geworden. Und Teschi ist ein Accessoire-Label, da kann ich auch gleich gern noch mal ein bisschen dazu erzählen. Und es ist jetzt 10 Jahre her, dass ich die Gründung oder dass ich selbstständig bin. Also ich feiere dieses Jahr tatsächlich 10 Jahre Teschi. Und die Erfahrungen, die ich eben in meiner Vergangenheit gesammelt habe, eben als Gründerin selber und eben bankenseitig, die fließen in mein Business Coaching mit ein, in mein Netzwerk, in meinen Podcast. Ich muss dazu sagen, ich bin auch super gerne leidenschaftliche Netzwerkerin. Das habe ich aber irgendwie erst nach meiner Bankenkarriere entdeckt. Das ist auch interessant. Genau, und ich habe einfach alles, was ich gerne mache, unter einen Hut gepackt und mir so wie Pippi Langstrumpf mein eigenes Universum gebaut mit allen Themen, die ich wichtig finde. Und dazu kommt dann eben auch noch diese Neugier für neue Technologien und was ist gerade so angesagt. Ich arbeite mich da, beiß mich da gerne durch und arbeite mich gerne rein, auch so wie in das Thema Podcasting oder eben andere digitale Themen. Genau, und so ist das ganze Women in Fashion Ökosystem eigentlich entstanden. Also bei mir kann man sich entscheiden, ob man einfach gerne on demand hört und dann kann man den Podcast hören und sich informieren oder inspirieren lassen, oder man kann Teil der Community werden im Netzwerk und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Wir haben vor der Pandemie ganz tolle Events, Get-togethers und Masterclasses gemacht. Hoffentlich bald wieder. Ja. in live quasi, oder eben, ob man ganz gezielt und strategisch mit mir als Business Coaching arbeiten möchte. Und genau, das ist so das Universum. Und ich habe mich eben da ganz, wie soll ich sagen, ja, also es hat alles mit Teschi angefangen und hab da quasi selber diese ganzen Wege durchschritten, die ich dann später für andere eben etabliert habe. So kann man sich das vorstellen.
Das ist, also das ist wirklich, du hast ja gesagt, wie Pippi Langstrumpf so eine Welt erschaffen. Das ist etwas, wo ich gleich gerne nochmal drauf eingehen möchte, weil das ist etwas, was ich gerade bei Frauen, sage ich mal, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich nehme an, du bist Ü30.
Ich werde dieses Jahr 50, liebe Claudia.
Okay, gut, genau. Und das erlebe ich eben bei Frauen in unserer Altersgruppe extrem oft, dass die so richtig Lust noch haben, also eben dann mit um die 40 so einfach nicht mehr nach den Konventionen zu arbeiten und zu leben, sondern so eine Lust haben, was Neues zu kreieren, auch so wie aus so einem Käfig, der schon immer offen war, rausgehen und sagen, wow, was gibt's denn alles?
Ja, genau, so war das bei mir auch so ein Stück weit. Und bis ich circa 40 war, da hat mein Mann immer gesagt, ah, dein Lebenslauf, der liest sich so gut, das ist immer noch eins drauf, in der gleichen Branche und ziemlich geradlinig und da war kein Knick drin, keine Fehlzeiten, kein gar nichts. Das war so Bilderbuch, Lebenslauf, bis ich 40 wurde. Und dann gab es einen Cut und der Cut war wirklich interessant, weil wir sind dann eben, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus dem Stuttgarter Raum, aus so einem 40.000 Menschen Ort, ich weiß gar nicht, ob man das Dorf, Stadt oder was man das nennt, aber sehr klein auf jeden Fall. Genau, und dann sind wir in die große Stadt Frankfurt am Main gezogen und da kam eben alles auf einmal. Das war wirklich ein Schnitt und plötzlich war ich nicht mehr die Bankerin. Da habe ich nämlich dann aufgehört und das war eben für ganz, ganz viele in meinem Umfeld überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die haben gedacht, Sibel zieht jetzt nach Frankfurt in die Bankenstadt. Und jetzt kommt der nächste große Karriere-Step in ihrem Leben. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich bin jetzt Solopreneurin, ich mache in Accessoires, da sind dann auch wirklich ein paar Kontakte, sage ich mal, verloren gegangen, ja. die sich vielleicht auch nur im Schatten meines Status da getummelt haben. Es war eine interessante Erfahrung. Und es war auch energetisch schon nochmal ein ganz großer Aufwand, oder wie soll man sagen, es war ganz schön spannend und ich musste wirklich in jederlei Hinsicht von Null anfangen. Ich kam in eine Stadt, wo ich keinen Menschen kannte, eine einzige Person, ein Kommiliton, mit dem ich irgendwie gar nichts mehr gemeinsam hatte in Frankfurt. Ich kannte niemand, also da ist ja unabhängig vom Gründen und vom Gründen in einem Segment, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne als Quereinsteigerin. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist ja auch die private. Du kommst in eine neue Stadt. Wo gehst du zum Friseur? Wo gehst du zum Arzt? Wo holst du deine Lebensmittel? Es gibt niemanden, den du irgendwie fragen kannst, der da lebt. Du musst ja alles neu aufbauen. Das war ganz schön energetisch, ganz schön ein Kraftakt, muss ich im Nachhinein sagen. Ja, also es war viel und da hat sich wirklich mein Leben nochmal total verändert.
Wenn du jetzt überlegst, du wärst nicht nach Frankfurt gezogen, wärst du diesen Weg auch gegangen mit Teschi, mit dem Netzwerk, mit dem Business Coaching, Mentoring?
Also ich glaube, dass wirklich mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich im Stuttgarter Raum geblieben wäre. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe dafür. Also zum einen habe ich in Stuttgart schon mehrfach versucht, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich das so spannend fand, was eben meine Kunden so selber erschaffen haben. Und ich hatte so Lust auf Unternehmertum. Nur hatte ich eben in Stuttgart schon so einen Ruf genossen als Bankerin, dass es mir wirklich schwer gemacht wurde. Also sobald sich rumsprach, dass ich aus der einen Bank raus bin, hatte ich die nächste Offerte, was natürlich super toll ist. Und so habe ich dann erst im zweiten oder dritten Anlauf dann eben Teschi gründen können, tatsächlich, als wir umgezogen sind in eine Stadt, wo mich niemand kannte. Also deswegen glaube ich, wenn ich in Stuttgart geblieben wäre, wäre ich vielleicht noch in der Branche vielleicht, ich weiß es nicht. Das gleiche in Frankfurt, also und dann in Frankfurt war dann eben, Frankfurt war, ist die Stadt, die ich assoziiere mit eben diesem Gründertum, und Frankfurt hat da unwahrscheinlich tolle Infrastrukturen, weil die sind einfach drauf ausgelegt auf Business. Die haben es mir so leicht gemacht. Da ist die Kultur in Stuttgart auch ein bisschen eine andere. Ich glaube, da hätte ich es schwieriger gehabt, und dann noch mit so einem abgefahrenen Accessoire, wie ich da aufgebaut habe, was kein Mensch kennt, was kein Mensch ernst nimmt. Also in Stuttgart ist es eher so, du musst dann, was weiß ich, was tun, um überhaupt mal ernst genommen zu werden. Und in Frankfurt war das eben einfacher. Die geben dir erstmal eine Chance, und die Strukturen, um Business aufzubauen, sind wirklich super kurze Wege, alles ganz einfach. Ja, und dann sind wir ja 5 Jahre später nach Berlin gezogen, wo ich jetzt
bin. Ich dann noch mal, darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja, bitte.
Weil das ist wirklich sowas, wo ich, also wo jetzt vielleicht die eine oder andere Frau dort sitzt. Und also du hast ja praktisch diese Situation, dass du eine verdammt große Umstellung hattest. Also und auch anstrengend bestimmt auch. Also wenn man sich irgendwo, also es fehlt ja alles, was sicher war. Also du hast nicht nachgedacht, wo du zum Friseur gehst. Du hast nicht nachgedacht, ist dieser Zahnarzt gut? Das war alles safe. Ebenso wie deine Karriere bei der Bank.
Ja.
Du hast also wirklich dann das so geswitcht, weil dieses alles safe heißt natürlich auch, dass alles safe bleiben soll, also auch von dem Umfeld. Das ist ja, wenn jetzt dann eine Frau da mit 40 plötzlich anfängt, sich selbstständig zu machen und ganz was Neues machen will, dann macht das natürlich auch was mit ihren Freundinnen, mit den Partnern und Partnerinnen der Freundinnen, mit dem Umfeld, die dann vielleicht auch gucken müssen, ich bin eigentlich gar nicht zufrieden oder ich hätte mal Lust, was Neues zu machen. Also du hast es so geswitcht in eine Freiheit. Wenn man niemanden kennt, kannst du auch machen, was du willst, weil keiner was Bestimmtes von dir erwartet.
Genau, genau. Mhm.
Und das ist irgendwie, ist das eine Fähigkeit, die typisch für dich ist, dieses dich auch, also Situationen, die erstmal per se schwierig erscheinen, switchen zu können mit einer anderen Energie und zu sagen, okay, was könnte ich daraus kreieren? Welche Chancen bietet mir das?
Also ich muss sagen, ich glaube, dass ich schon immer, also ich habe schon immer so ein Mantra gehabt, ich liebe Herausforderungen. Ja, also es war auch in der Bankenkarriere so. Mein Leben, das klingt auf der, ich sag mal, auf der Karriere-Seite, wenn ich das jetzt so rekapituliere, klingt es so, als wäre das in der Bank einfach gewesen. Aber glaub mir, ich habe türkischen Migrationshintergrund und ich bin Frau, ja, ich musste in dem, und dann auch noch in einem schwäbischen Dorf. Also bis ich da überhaupt reingekommen bin, das war sehr schwierig. Ich habe damals Abitur gemacht mit Leistungskurs Mathematik und Betriebswirtschaftslehre. Da war ich die Einzige im ganzen Jahrgang mit Migrationshintergrund überhaupt. Und glaub mir, es war echt, echt total schwierig. Das war auch eine Riesenherausforderung, damals überhaupt in einer Bank zu landen oder geschweige denn überhaupt eine Berufsausbildung zu bekommen. Also mit Abitur eine Berufsausbildung zu bekommen, hat sich schwierig gestaltet. Da gab es tatsächlich alte weiße Männer, heute kann, oder graue Männer, heute kann man das ja so sagen, so blickend, die mir weismachen wollten, dass ich mit einem, es war ein durchschnittliches Abitur, aber die haben gesagt, es tut mir leid, aber wie wollen Sie eine Bankenausbildung schaffen? Also ganz schwierig. Mhm. Oder es gab andere, da habe ich mich aus Verzweiflung für alles Mögliche beworben, landete ich da bei Speditionskauffrau und dann fragt der mich, ob ich in der Mittagspause mein Gebet
soll.
Also da habe ich mich erst einmal, geht's noch? Also ich muss sagen, ich habe immer schon mit solchen Unwägbarkeiten zu tun gehabt. Da kann ich ganz viel erzählen, wenn das irgendwie von Interesse ist. Aber für mich war es nie einfach. Ich musste mich immer durchbeißen. Und insofern kam mir das jetzt im ersten Moment gar nicht so vor, wie wenn ich jetzt da was Großartiges, also von der Sicherheit jetzt in die Herausforderung mich da irgendwie total reinschmeiße. Das kam dann ein bisschen später, weil ich habe es tatsächlich unterschätzt, dass es eben auch eine Herausforderung oder eine Hürde sein könnte, dass man eben sein privates Umfeld nochmal neu aufbaut. Eben diese Zahnarzt-, Friseur-, Supermarktgeschichten habe ich wirklich total unterschätzt. Und vom Business her habe ich es natürlich auch unterschätzt, beziehungsweise ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich dachte nur, ich kannte ja all diese Gründe aus der Bank und habe das bankenseitig gesehen und ich wusste, worauf ich Wert lege und was aus meiner Betrachtung eine Chance hatte, gut zu funktionieren und eher weniger gut. Das war aber eben nur die Bankenbetrachtung und ich bin quasi bei mir selber ins Praktikum gegangen und habe Learning by Doing alles aufgebaut. Also mein Business ist ein E-Commerce, ist von Anfang an gewesen und ich wusste nicht, wie man eine Webseite macht, wie man einen Shop macht. Ich wusste nichts von Branding, ich wusste nichts von Produkt und ich wusste einfach gar nichts. Und ich habe dann alles selber aufgebaut und was ich wirklich auch total unterschätzt habe, war eben dieses Thema, wenn du arbeitest mit einer etablierten oder für eine etablierte Brand, wie jetzt zum Beispiel ein Bankenname oder egal, sei es drum, wenn man diese Marke eben schon kennt dann und dann irgendwo akquiriert und sagt, hallo, ich bin von der Volksbank oder von der Deutschen Bank oder wie auch immer, dann kriegst du Gehör. Aber wenn du dann auch noch mit einer Marke kommst, die kein Mensch kennt, ja, da denkt, was will die von mir und was macht die? Irgend so ein Assessorkram. Also ich muss sagen, ich habe es unterschätzt, obwohl ich Herausforderungen liebe und immer schon welche hatte. Und das sagt man ja immer so gerne, wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich es genauso gemacht hätte. Aber man lernt, wie soll ich sagen, man entwickelt sich ja oder stärkt oder wird besser an seinen Aufgaben, wächst an seinen Aufgaben und genauso ist es mir einfach auch passiert. Also gut, dass ich vorher nicht wusste, was auf mich zukommt.
Ja. Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen GründerInnen so, also dass du wirklich dann sagst, oh mein Gott. Jetzt müssen wir aber unbedingt, Sibel, musst du erzählen, was Tashi ist. Ich habe es mir heute noch angeguckt, selbstverständlich, aber ich glaube, ein paar überlegen jetzt, was ist denn das nun, womit sie in die Gründung gegangen ist? Was für ein Produkt hast du entwickelt?
Ja, das sind, Tashis sind Handtaschenhalter und zwar, manche kennen sie gar nicht, also für die, die es gar nicht kennen, das ist ein Accessoire, mit dem du die Handtasche eben safe neben dir an den Tisch hängen kannst. So eine Art Haken mit einer Platte, die auf dem Tisch liegt und dann kommt da so ein Haken raus und dann kannst du die Tasche an den Tisch hängen damit. Und dieses Produkt kennt man entweder gar nicht oder es gibt ganz wenige, die das auch kennen, aber die kennst dann als billiges Werbeartikel mit so, keine Ahnung, Streuartikel, 1-Euro-Artikel, wo man einfach irgendwie ein Logo drin hat mit einer Werbebotschaft und sowas. Und ich habe dieses Produkt kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte das als Geschenk, Gastgeschenk an ihrer Hochzeit. Und ich dachte, was ist das denn? Da war ich noch in der Bank damals und es war für mich so ein Lifesaver, weil ich hatte so oft Events in der Bank, also da haben wir Gäste eingeladen, da war Stehempfang, Stehtische und ein Flying Buffet und ein Champagner und dann hatte ich die Handtasche und in welcher Hand habe ich jetzt die Handtasche, den Champagner und das Buffet, das war immer schwierig. Genau, und für mich war das Produkt dann eben so ein Lifesaver, aber ich wollte es unbedingt haben und damals gab es eben nur entweder gar keine oder in so gräuslicher Qualität. Und ich hatte damals schon Handtaschenfäbel und dachte, das geht auch schöner und so weiter. Genau, und dann habe ich eben gesagt, okay, ich will so eine Marke aufbauen und das Ding attraktiv machen, schön machen. Und zwar in dem Anspruch, den ich eben einfach auch an meine Handtasche habe, damit das auch zusammenpasst. Ich will ja nicht meine Luxushandtasche an so ein Billigding hängen. Genau, und so ist es entstanden. Da ist die Marke Tashi entstanden, der Name und der Online-Shop. Und genau, und da designe ich eben die Produkte selber. Ich habe ein eigenes, wie soll ich sagen, recht hochwertigen Taschenhalter eben bauen lassen. Und das war auch nochmal eine Herausforderung, dass der auch qualitativ ganz gut ist, dass der ansprechend aussieht und dann individualisiere ich das auch eben in Handarbeit. Also manche haben Swarovski-Kristalle drin. Mein ganz edelstes Stück ist zum Beispiel mit echten Porzellanfröschen, die dann von Hand mit Blattgold bemalt sind.
Wow.
Also da ist der Fantasie dann auch, sind da keine Grenzen gesetzt, was man mit diesen Taschenhaltern alles machen kann. Und genau, da habe ich einen kleinen Online-Shop und da habe ich eben unterschiedliche Modelle, zum Beispiel auch eine Sternzeichenserie, die mit einem Künstler gestaltet wurde. Ja, also ein Produkt, das sehr, 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 sehr nischig ist.
Großartig.
Und, genau, und das war eben auch deswegen entsprechend erklärungs- oder ist es nach wie vor auch nach 10 Jahren recht erklärungsbedürftig.
Also wir verlinken natürlich auch die Seite Tashi, also den Shop. Schaut euch das bitte unbedingt an. Es sind wirklich tolle Sachen. Und ich kannte solche Halter und habe die auch schon bei einigen Events benutzt, aber ich habe mir bislang keinen gekauft, weil eben aus den Gründen, die du genannt hast, weil die oftmals so ja echt billig aussehen und dann läuft das Metall nach kürzester Zeit an und irgendwie.
Genau. Garantiere ich, dass das bei mir nicht passiert. Und einen kleinen Unterschied haben die auch noch zu den meisten. Dadurch, dass die eben so schön sind, habe ich die auch so konzipiert, dass du die als Schmuckstück außen an der Tasche tragen kannst. Es pimpt also die Tasche, es ist auch ein Schmuckstück. Und der zweite Nutzen ist, dass du dann eben das direkt griffbereit hast. Du musst nicht in der Tasche erst danach suchen.
Genau.
Und was ich zwischenzeitlich gar nicht mehr sehen kann, also muss mal drauf achten, ich weiß nicht, wie du das machst, liebe Claudia, ich kann keine Taschen mehr auf dem Boden sehen. Das tut mir richtig in der Seele weh, weil nicht nur wegen dem Dreck oder was alles mit der Tasche passieren kann, es ist auch ein bisschen respektlos, die einfach unter den Tisch zu schmeißen. Aber es gibt eben auch ein Sprichwort, das da heißt, Tasche am Boden, Geld am Boden. Also wenn die Tasche auf dem Boden liegt, dass dann das Geld davon läuft. Und das ist tatsächlich eine recht deutsche Unart. In ganz vielen Ländern, Osteuropa, Südamerika, you name it, da ist es eigentlich, da glaubt man daran. Und da würde keine Frau ihre Tasche aus diesem Grund eben auf den Boden stellen.
Ich habe das auch in Asien oft erlebt.
Ja.
Also wir waren geschäftlich viel in China und da ist es halt so, die stellen dir einfach einen Stuhl neben dich, damit du deine Tasche ablegen kannst.
Genau, und das ist ja so auch, genau, und das ist einfach wahrscheinlich auch aus diesem besagten Aberglauben.
Ja, aber du hast auch ja das Wort Respekt davon benutzt und irgendwie ist es ja halt auch, ich habe da gerade so ein Bild, also irgendwie gerade Frauen neigen ja dazu, ach, das geht schon irgendwie. Bei vielen Sachen so. Bloß nicht zu viel Aufhebens um sich selber machen. Und irgendwie, wenn es halt am Tisch in irgendeinem Lokal alles eng und so ist, ja, dann schiebst du halt deine Tasche darunter, obwohl du das eigentlich gar nicht gerne möchtest. Aber man mag auch dann vielleicht sich nicht den Kellner, die Kellnerin bitten, einem einen Stuhl zu bringen. Das ist irgendwie so. Und einfach zu sagen, ich hänge meine Tasche da auf, das heißt, ich nehme mich auch wichtig, meine Sachen, meine Tasche, für die ich auch Geld bezahlt habe, die ich wunderschön finde, wo mein halbes Leben, mein Handy drin ist. Und irgendwie dieser Ansatz, der gefällt mir auch bei deinem Produkt, bei dem Tashi, einfach zu sagen, ja, mach ruhig mal Aufhebens um dich.
Definitiv, also wir müssen uns selber schon wichtig nehmen, gerade eben auch Frauen in Führung oder Frauen, die eben viel arbeiten. Ich meine, das fängt ja schon an, auch mit dem Respekt sich selber gegenüber oder die Zeit, die man für sich nimmt. Ja, jetzt mal unabhängig von der Handtasche. Man muss irgendwie drauf achten, dass man seinen Akku auch wieder auflädt, Zeit für sich hat. Wie lange geht es gut, wenn man sich immer ausschließlich um andere Belange kümmert? Das ist ja immer relativ kurzfristig gedacht. Oder über kurz oder lang kommt man dann in die Erschöpfung. Und wenn es schlecht läuft, führt die Erschöpfung in eine Depression. Also insofern kann ich nur jedem raten, jedem, dass man einfach auf sich aufpasst und für sich eben auch Zeit sich ernst nimmt, Zeit für sich nimmt und auch sich Gutes tut.
Ja, das ist wirklich so, so wichtig. Und bevor wir gleich nach Berlin gehen, habe ich noch zu dieser Gründungsphase und dem Wechsel in deinem Leben drei Fragen. Und zwar, hast du, also du hast ja erzählt, wie du wirklich Trial and Error machen musstest, als du gegründet hast, weil du eben diese Erfahrung gar nicht hattest. Und da interessiert mich noch, hast du GründerInnen in deinem Umfeld? Also nicht jetzt, wo du als von der Berufsseite als Bankerin die betreut hast, sondern innerhalb der Familie. Es gibt ja so Familien, da sind einfach ganz viele Selbstständige und dann gibt es wieder welche, wo viele Beamte sind oder Freiberufler oder so. Hattest du da Role Models in deinem Umfeld, wo du auch mal hingehen konntest und wirklich fragen konntest oder über diese Dinge reden konntest? Also außerhalb der Bubble, die du dir vielleicht selber online oder so erschaffen hast. Gab es Menschen?
Leider, leider nicht, liebe Claudia. Das ist auch so ein Grund, warum ich das für die Zukunft, warum ich eben Women in Fashion gegründet habe, so muss ich sagen. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie und mein Vater war zwar dann irgendwann mal selbstständiger Gastronom, aber das war jetzt kein Role Model für mich und auch ein bisschen entfernt von dem, was ich vorhatte. Und ansonsten hatte ich ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen, aber eben nicht mit Gründungserfahrung. Und das ist mir schon ein bisschen abgegangen. Und da muss ich sagen, es war auch mit ein Grund, dass ich eben in Frankfurt dann angefangen habe, eben Netzwerke zu finden oder zu suchen und zu finden, die eben mit Gleichgesinnten, also gleichgesinnt sind wie ich, Gründer, GründerInnen sind und die vielleicht auch im gleichen Bereich gründen. Und da habe ich auch erst gemerkt, wie leidenschaftliche Netzwerkerin ich eigentlich bin und dass mir das eigentlich ganz gut gelingt, weil, sind wir ehrlich, wer geht denn gerne alleine in so einen Club, wo er sich überhaupt nicht aus oder wo er niemanden kennt, und dann da Kontakte knüpfen soll. Ich meine, es ist für jeden von uns irgendwie ein bisschen komisch am Anfang, bis man sich dran gewöhnt. Aber ich kann sagen, im Nachhinein war das die beste Entscheidung, die ich gefällt habe, weil da kriegt man dann doch mal ein paar gute Tipps oder es kann sich auch einfach nur mal austauschen und hört eben, dass andere auch die gleichen Herausforderungen haben. Oder man hört, dass jemand eine gute Idee hat, die man auch umsetzen kann. Oder man kann auch einfach Freundschaften knüpfen. Also da musste ich mich schon drum bemühen, dass ich...
Okay, aber du hast es dann ja für dich ganz klar auch erkannt, dass du es nicht hast und es deshalb erschaffen musst für dich. Mhm, also genau. Erstmal, indem du den Netzwerken beigetreten bist und dann, indem du später Women in Fashion als Netzwerk gegründet hast. Das ist halt auch so... auch etwas, was man jedem nur mitgeben kann. Ne? Also das macht ja nichts, wenn man aus keiner Unternehmerinnenfamilie kommt. Aber man muss dafür sorgen, dass man sich umgibt mit Gleichgesinnten.
Nur einen kleinen Hinweis noch, der jetzt ein bisschen vom Thema abschweift, aber den möchte ich bitte noch geben, ja. Weil verzeiht mir einfach bitte, wenn ich nicht an jeder Stelle korrekt gendere. Also zum einen ist es bei mir noch zugegebenermaßen nicht ganz im Fleisch und Blut übergegangen und zum anderen irritiert es mich einfach auch manchmal im Redefluss, aber ich bemühe mich, also das ist auf jeden Fall versprochen. Ja. Genau.
Finde ich großartig, habe ich auch schon registriert, dass du das auch tust und ich finde es auch richtig großartig, dass du jetzt darauf hinweist, dass du das tun möchtest und auch weißt, dass es manchmal noch nicht so klappt, aber dass du dich bemühst, weil das ist ja auch etwas, was Leute jenseits der 40 auch ungerne tun. Also so einfach zu akzeptieren, dass sich auch da vieles geändert hat. Mhm. Und wenn man sich einfach hinstellt und sagt, das war aber anders, dann ist man nicht anders als Oma früher, über die man gemeckert hat.
Ja, genau. Ja. Also ich bin insgesamt ein neugieriger Mensch und ich schaue mir solche Strömungen natürlich an und trotzdem, manchmal wundere ich mich tatsächlich, also ich habe ja vorhin erzählt, was ich für Schwierigkeiten als Frau in der Bank hatte und dann denke ich, das ist jetzt so viele Jahre her und das war in der schwäbischen Kleinstadt und das ist wirklich tatsächlich interessant, dass jetzt nach all diesen Jahren das Thema noch größer wird, also Diversität und das, die Rolle der Frau und Gender Gaps und wie viel Prozent eigentlich in der Führungsebene sind und dass man jetzt eine Frauenquote einführen muss, damit da überhaupt mal eine Gerechtigkeit reinkommt. Also eigentlich muss ich mich schon wundern und ich denke mir, wenn jetzt eigentlich finde ich wenn es nach mir persönlich ginge, müsste man gar nicht gendern. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch noch nicht so ganz gut drin, weil ich mir das natürlich antrainiere, weil ich sage, ja, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber tatsächlich braucht man es wohl, weil sonst wäre die Situation heute ja eine bessere, wie sie ist. Dann müsste man sich jetzt gar nicht so drum bemühen.
Ich muss, glaube ich, was du da sagst, finde ich super überzeugend und auch mitnehmend. Ich muss, glaube ich, nochmal wieder mit meiner Tochter, die lebt in London und ist Kommunikationswissenschaftlerin, und die hat mir das sehr nahe gebracht, eine junge Frau, die hat mir das erklärt, warum Gendern so wichtig ist und halt die Forschung, die es dazu gibt, dass wir eben einfach Bilder im Kopf haben, und mit diesen Gendern können wir einen Teil dazu beitragen, dass diese Bilder sich verändern im Kopf. Und vielleicht, liebe Sibylle, ist es auch so, dass wir es in 5 Jahren gar nicht mehr brauchen, weil sie schon so viel getan hat.
Schön wäre es, würde ich sagen.
Ja, genau.
Da drücke ich uns die Daumen.
Wir bemühen uns.
Ja, genau.
Ich wollte noch eine zweite Frage machen, und zwar, als du hattest ja diesen Cut, als du von der schwäbischen Kleinstadt nach Frankfurt gezogen hast und hast in dieser Zeit dann sozusagen die Bankenkarriere beendet und hast begonnen zu gründen. Mhm. Nach meiner Erfahrung ist ganz oft, wenn man gründet, und zwar so auch so, weißt du, das ist ja bei dir nicht so langsam und hat sich entwickelt, sondern wirklich Bank zu Ende und das, meist gibt es dazu eine Geschichte. Eine Geschichte, die ihm einfach sagt, und ich wollte das nicht mehr, oder ich habe dort nicht einen Job bekommen, oder ich wurde gekündigt, oder aber ich hatte eine Krankheit, oder ich hatte eine Krise, so eine Sinnkrise oder so. Gab es etwas bei dir, oder war es mehr so eine natürliche Entwicklung?
Super Frage, liebe Claudia, und da gab es tatsächlich was. Also ich glaube, bei mir waren es mehrere Faktoren. Also zum einen, die erste Bank, bei der ich war, da war ich über 15 Jahre, und da bin ich so eigenes Gewächs gewesen und bin dann eben Karriereleitern hochgestiegen bis an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, da geht's für mich nicht mehr weiter. Und dann kam dann noch dazu, dass ich auch eine Sinnkrise bekommen habe, weil es ging in diesem Unternehmen, das dann relativ groß war, mittlerweile durch Fusionen. Also normal hat so eine Regionalbank, oder die, bei der ich angefangen habe, hatte 30 Mitarbeiter. Durch Fusion waren es dann 300, und es ging immer mehr um strategische Auseinandersetzungen als um die Sache. Und da habe ich schon eine Sinnkrise bekommen, und ich habe also wirklich drüber nachgedacht, was ist eigentlich mein Purpose? Was ist denn, warum bin ich denn auf dieser Welt? Und warum passt mir das jetzt gerade nicht? Ja, warum tue ich mich da so schwer damit? Weil ich war so ideologisch, oder ich habe so an das Richtige und Wahrhaftige geglaubt und an die Lösungen, und habe gar nicht verstanden, dass man manchmal eben Entscheidungen aus strategischen Gründen fällt, die dann vielleicht der Sache überhaupt nicht dienlich sind, aber dem Großen und Ganzen, das hat mich unwahrscheinlich gestört. Auch diese Diskussionen, wo ich denke, die Lösung ist doch ganz nah, aber die war halt strategisch für den einen oder anderen, der die Entscheidung gefällt hat, nicht gut. Als Beispiel, eigentlich wäre es jetzt richtig gewesen, die Lösung so und so umzusetzen, aber dann hätte Abteilung X mehr Arbeit gehabt, und die fand es zwar richtig, aber sie wollte eben nicht mehr Arbeit, weil dann müsste sie mehr Leute einstellen, dann würde eben die Personalkosten steigen in der Abteilung, und da hat man vielleicht andere Ziele gehabt als Führungskraft, dann hat man sich dagegen eingesetzt, bis es irgendwo gelandet ist, wo es eigentlich nicht hingehört, Hauptsache nicht bei mir, weil für mich wäre es jetzt persönlich irgendwie blöd oder würde nicht mein Zielendienst nicht dienlich sein, also solche Sachen als Beispiel. Und da bin ich wirklich auch nochmal, ich habe mich auch damals zurückgezogen, mein Mann war ganz entsetzt, ich habe gesagt, ich muss 2 Tage, 3 Tage allein in die Berge fahren und mich irgendwie abschotten und mal überlegen, was stört mich wirklich, oder warum bin ich nicht zufrieden? Warum fühle ich mich nicht gut. Also obwohl ich eigentlich alles haben könnte und alles erreicht habe, was ich, oder mehr sogar, als ich mir vorstellen konnte. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass ich einfach unwahrscheinlich gerne Menschen helfe, berate, helfe, unterstütze. Ich bin so ein Giver. Also, und in der Bank war das dann irgendwie zunehmend, also das ist nicht mehr so möglich. Ich war ja im Finanzierungsbereich. Ich habe dann die Bank gewechselt und dann war ich bei so einer internationalen Bank zum Beispiel und muss dazu sagen, eine Bank kann immer nur so viel Kredit vergeben, wie sie in Relation zu Eigenkapital, also hat die Bank so und so viel Eigenkapital, kann sie in so und so ein Faches als Kredit vergeben. Und ich war eben für Kreditakquise da zuständig. Und dann gibt es noch einen Faktor, der heißt Rating. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gehört. Und wenn eben dein Kreditportfolio, was du in der Bank schon hast, schieflagig wird oder schlechter geratet, dann ist auch dieses X-Fach, so und so Vielfache vom Eigenkapital, was man vergeben darf, das wird reduziert. Also du darfst noch weniger Kredit vergeben. Ich bin also in der Bank gelandet, die eigentlich mich für Akquise eingestellt hat, aber selber mit ihrer Eigenkapitalstruktur an einem Punkt gelangt ist, wo sie eigentlich gar keine Neukredite vergeben kann.
Ja, das war ja eine richtig schöne Situation für
dich. Das war so 2008, Lehman und so. Und ich war davor schon unzufrieden, habe die Bank gewechselt und dachte, ich kann jetzt vielleicht noch mehr reißen. Ich habe die Gefahr gesehen. Es war für mich auch aus anderen Gründen allerdings spannend, einmal jetzt die Bank zu wechseln. Es waren monetäre Gründe und auch nochmal ein anderer Kreditbereich, nochmal größere Unternehmen und so. Aber ich konnte wieder nicht eigentlich das tun, was ich gerne tue. Ich konnte wieder nicht Unternehmen unterstützen, weil ich wollte ja, meine Mission war ja immer jemand helfen, jemand unterstützen. Jetzt hat ein Unternehmen vor, irgendwie was zu investieren und zu expandieren und ich würde den gern begleiten, weil er mich überzeugt hat, aber ich konnte das in der Bank eben nicht durchsetzen, ja, weil teilweise eben aus ganz banalen Gründen wie diesen, manchmal, weil in der Bank vergeben, werden die Kredite ja immer mindestens nach Vier-Augen-Prinzip vergeben und ich kam da nicht mehr weiter und das hat mich frustriert, dass ich Leute nicht mehr unterstützen kann. Das hat mich wirklich in eine Sinnkrise gebracht.
Das ist so, ich bin wirklich ganz dankbar, dass du das mit uns teilst, Sibel. Weil das ist halt so wertvoll für die, die zuhören, einfach zu sehen, auch sich selber auch wieder wichtig zu nehmen. Also wenn du da dieses Gefühl halt hattest, so irgendwie, warum bin ich irgendwie unzufrieden? Obwohl ja scheinbar alles toll ist, toller Job und monetär, alles schick und fein. Also dann auch wirklich das zuzulassen und sich darauf einzulassen, ohne genau zu wissen, was rauskommt. Weil wie wunderschön, dass du da, sagt ja so 40 oder so Mitte des Lebens oder zweite Lebenshälfte oder so, dass du dann wirklich, ohne dass das andere alles schlecht war, plötzlich im Nachhinein, aber dir einfach ein komplett neues Leben kreiert hast, weil du mutig genug warst, hinzuschauen.
Ja, allerdings war das nicht ganz so, wie soll ich sagen, ich neige auch dazu, dann Situationen auszuleiden und ich hadere und ich entscheide natürlich nicht von jetzt auf nachher, nein. Ich musste tatsächlich noch eine zweite Entscheidungshilfe bekommen, Signal von oben, weil ich habe dann tatsächlich plötzlich eine stressbedingte halbseitige Gesichtslähmung bekommen. Und da wusste ich, also wenn ich so weitermache, wo soll das dann jetzt noch hinführen? Das geht gar nicht. Also da habe ich dann so zum ersten Mal wirklich die Rechnung bekommen für mein, wie soll ich sagen, einfach arbeiten bis an die Grenzen. Also du kannst dir vorstellen und die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch, dass ich das natürlich für so eine Karriere auch ganz viel Zeit und Energieeinsatz sowieso nötig ist, dass man schon ehrgeizig sein muss, viel Zeit da und Energie da verbringt und dass man sich da sehr, sehr viel reibt. Also ich habe mich da jahrelang auch so ein bisschen wie der Anwalt meines Kunden gefühlt, der jetzt den verteidigen muss und durchsetzen muss. Ich denke, den Job kann man auch anders machen. Also viele Banker machen den sicher auch anders. Die treibt dann einfach was anderes an. Die sagen dann halt nein und die Sache ist erledigt. Aber so war ich ja nicht. Ich wollte ja irgendwie was unterstützen, genau. Und da habe ich das eben so lang gemacht. Ich habe auch ganz starke Existenzängste gehabt und ich muss sagen, irgendwann muss man sich einfach fragen, was ist denn der Worst Case, der mir passieren kann? Also wenn ich jetzt hier rausgehe und was Neues mache, also was kann im allerschlimmsten Fall passieren? Und meistens ist es gar nicht so schlimm, wenn man sich das denkt und so schlimm kommt es dann schon mal gar nicht. Aber für mich war klar, jetzt habe ich den Wink mit dem Zaunpfahl, ich muss an meinem Leben was ändern. So geht es nicht mehr weiter. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das sind natürlich zweierlei oder mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Und als es dann soweit war und ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich im Heilungsprozess und ich werde garantiert nicht so weitermachen wie vorher, dass ich mich da bis an meine Grenzen für irgendwas einsetze, wofür ich vielleicht gar nicht mehr so ganz genau stehe, habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Gründung natürlich auch wieder weniger auf mich aufgepasst habe und nicht auf Work-Life-Balance aufgepasst habe mit anderen Themen dann, weil da hatte ich ja dann wieder so eine Vision und ich wollte unbedingt das und das erreichen und ich wusste nicht, wie was geht, aber ich bin so, ich beiß mich dann so fest wie so ein Wadenbeißer. Ich muss dann rausfinden, wie das funktioniert. Und wenn ich Tag und Nacht und überhaupt dran arbeite, dann muss ich sagen, hat mein Umfeld und besonders mein Mann auch sehr, sehr viel Geduld mit mir gehabt, weil es war von morgens bis abends überall und immer Täschi, 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 Täschi dann irgendwie. Ich muss dann sagen, also wie kann man das eigentlich aushalten? Aber muss man sich umgewöhnen. Also es reicht dann nicht, dass ich da sage, okay, ich ändere jetzt die Rahmenbedingungen, sondern man muss sich auch überlegen, wie kann ich auch mal an meinem Verhalten was ändern. Das zieht ja Konsequenzen nach sich. Also reicht nicht, wenn du kündigst und das war's dann oder krank wirst und dann heilst. Nee, du musst dann wirklich überlegen, was brauche ich? Keine Ahnung, muss ich meditieren oder Sport machen oder auf meine Ernährung achten oder keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss wirklich auf sich aufpassen sonst. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich das einfach, dass es total wichtig ist. Und es klingt immer so banal, aber jetzt in der Pandemie erst recht wieder, ohne Gesundheit ist einfach alles nichts. Und das, wenn du nicht auf dich aufpasst, wer soll dann auf dich aufpassen? Ja. Das macht ein Mensch.
Und ich finde wirklich, wirklich wichtig, dass du das auch sagst, auch dieses Bild eben, du nimmst das mit, also auch nur weil du kündigst, sind nicht die Sachen weg, die dazu geführt haben, dass du in einer Situation dich befunden hast, die nicht mehr gut war. Und ich finde das halt auch so, wie soll ich das sagen? Also, wir sind ja mit einem wirklich Business-Talk gestartet und dann eben auch zu zeigen, dass hinter diesem Business steht ein Mensch und wir haben alle mit den gleichen Sachen zu kämpfen. Und wenn wir da nicht einen Weg finden, dann funktioniert eben dieses ganze tolle Business auch nicht. Und dann wirklich zu sehen, okay, wir müssen hingucken und wie du schon sagst, vielleicht meditieren, vielleicht dies, vielleicht das, vielleicht auch was ändern, aber primär wirklich sich so wichtig, ernst nehmen.
Wertschätzen.
Ernst nehmen, wertschätzen. Einfach verstehen, dass die, wie soll ich sagen, die Grüße aus dem Universum, die werden lauter, also wenn man das nicht tut. Ne?
Definitiv. Und das ist auch nichts, was man irgendwann mal, also ich kann da wieder nur von mir sprechen, mir geht es so, dass ich nicht sage, ich komme immer wieder an diese Grenzen. Ich merke dann irgendwann wieder, irgendwas passt mir wieder gerade nicht, was ist denn los? Und dann muss ich so wieder so ein bisschen in mich reinhorchen, warum bin ich denn heute schlecht drauf, warum verliere ich denn den Fokus? Was ist denn los? Was stört mich denn gerade? Und meistens, deswegen habe ich es vorhin an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt, trabe ich dann wieder in Richtung Erschöpfung. Und Erschöpfung, wie gesagt, führt dann an einen Punkt, der auch zur Depression führen kann. ich weiß gar nicht, ich habe den bestimmt auch schon hier und da überschritten. Und da möchte ich gar nicht hinkommen. Ich möchte ja, wozu bin ich denn hier im Leben? Also wenn Geld alles wäre, was mich antreibt, wäre ich immer noch in der Bank.
Ja.
Oder was weiß ich, was ich noch gemacht hätte. Jedenfalls, genau, und da möchte ich einfach, da muss ich dann jedes Mal nochmal kalibrieren. Ich möchte auch Spaß haben im Leben. Ich habe jetzt, muss ich sagen, ich bin bei der Bank raus und habe dann weniger Geld verdient seitdem. Mhm. Es ist definitiv so, ganz viele Jahre. Also das kann ich auf jeden Fall nicht einholen, was ich da zurückgelassen habe. Aber ich hatte einen ganz anderen Luxus. Ich hatte Luxus von mehr Selbstbestimmtheit. Ganz selbstbestimmt ist man nie. Man ist immer irgendwie fremdgesteuert. Aber ich hatte den Luxus oder habe den, mir meine Zeit mehr oder weniger frei einzuteilen, Prioritäten zu setzen, wie ich es möchte. Und das ist ein Luxus, das kann kein Geld der Welt bezahlen.
Das geht absolut. Absolut. Das ist auch toll, dass du so einfach nochmal darauf hinweist, das ist nicht so dieses Achtsamkeit-Gedöns, einmal erledigt, Haken dran, sondern es ist etwas, eine lebenslange Aufgabe, die wir uns gegenüber haben, immer mal wieder raufzugucken. Sibel, bevor wir jetzt den Sack zumachen, würde ich gern nochmal kurz mit dir nach Berlin gehen. Ihr seid dann ja von Frankfurt nach Berlin gegangen. Einfach Lust auf Berlin oder...
Nee, also tatsächlich, da hat dann auch wieder jeder gedacht, das sei mein Job, weil ich habe ja in Frankfurt gegründet und ich habe die Marke eigentlich immer schon in Berlin aufgebaut von Teschi. Also ich bin seit 2013 auf jede Mercedes-Benz Fashion Week gegangen, weil ich dachte, was will ich denn mit der Marke? Ich will sie im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen, eben aus dieser trutschigen Ecke da rausholen und habe dann angefangen mit Kooperationen, war jede Saison da, ich habe Kooperationen mit Designern gemacht, die dort zeigen, Teschis über den Laufsteg gegangen. Und weil ich ja One-Woman-Show immer war, ich habe dann quasi PR-Arbeit selber gemacht, indem ich dann persönlich vor Ort war, Multiplikatoren angesprochen habe etc. Und dadurch habe ich dann immer viel genetzwerkt. Grund war aber eigentlich mein Mann, der seinen Job wieder gewechselt hat, also die Umzüge waren immer durch den Job meines Mannes. Aber es sah immer so aus, als wäre es wegen mir, war nie der Fall. Ich habe mich damals, das war auch ein Grund, Teschi zu gründen, einfach zu sagen, ich möchte einfach räumlich unabhängig arbeiten. Das war auch für mich der Grund, warum es ein E-Commerce wurde und nie ein Handel. Ich wollte einfach immer dieses unabhängige Arbeiten, remote von egal wo ich bin. Und genau, und dann sind wir durch den Job meines Mannes hierher gekommen und ich habe ja gesagt, ich habe in Frankfurt erst entdeckt, dass ich eigentlich eine gute Netzwerkerin bin oder eine leidenschaftliche sogar. Wir kamen dann in Berlin an und dann habe ich angefangen, mich mit den Leuten zu treffen, die ich schon kannte. Es war anders als in Frankfurt, da kannte ich schon viele, eben dank Teschi, weil ich immer, diese Lifestyle-Themen haben immer irgendwie in Berlin stattgefunden. Ich war dann 3-4 Mal im Jahr mindestens immer in Berlin. Und dann kannte ich hier auch schon wieder so viele Leute. Und als ich hier ankam, dachte ich, die kennen sich untereinander auch alle. Pustekuchen. Ich habe erst hier verstanden, dass die sich teilweise gar nicht kennen. Ja. Und habe dann, obwohl ich neu in Berlin war, die Leute irgendwie verknüpft. Also ich meine, ich hatte damals auch schon immer so Anfragen von, ja, ich habe immer schon Mentees gehabt oder ich habe Leute verknüpft, auch in professionellen Branchen. Keine Ahnung, die Fashion Week hatten Make-up-Team gebraucht, ich kannte wieder jemand, weil ich eben mit allen vor Ort immer geredet habe und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das muss man doch auf professionelle Beine stellen. Also, und dann, das habe ich einfach irgendwann mal angefangen. Ich hatte dann das große Glück, dass ich eBay als Partner bekommen habe für das erste Event. Ich wusste auch da nicht so recht, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir angefangen mit einer Masterclass eben tatsächlich zum Thema Netzwerken und haben dann in ein schönes Hotel eingeladen. Ich habe ein tolles Panel organisiert und da kamen dann Experten, die dann aus ihrer Sicht eben erzählt haben, wie sie netzwerken, was Netzwerken für sie bedeutet, wie es sie zum Erfolg bringt etc. Das war so der Kickoff und von meiner Initiative und es hat so viel Zuspruch bekommen. Also es ist jetzt auch ein Nischenthema, aber im Vergleich zu diesem Nischenthema ist mein Produkt noch eine viel kleinere Nische und die Leute waren so dankbar und die waren so froh, dass wir das machen. Also, dass es da eine Möglichkeit gibt, einfach mal zusammenzukommen. Und ganz ehrlich, die Branche ist so im starken Wandel und gemeinsam sind wir doch viel stärker und wir müssen uns jetzt einfach für die Zukunft fit machen. Und ich sage immer, Die Zeiten der Eitelkeiten sind längst vorbei und diese Branche ist nun mal total eitel und es muss sich jetzt ändern, weil wir müssen einfach miteinander reden, um voranzukommen. Und das war mein Ansatz schon immer. Ich bin ja Quereinsteigerin. Ich habe immer nicht verstanden, warum sind die immer so protective da und wollen also immer ihren eigenen Kram machen und sich nicht in die Karten schauen lassen. Das ist doch Blödsinn. So viel besser, wenn ich habe jetzt ein Lehrgeld bezahlt und ich rede mit jemand und sage, oh, ist mir passiert, ist doch besser, wenn es dir nicht auch passiert. Warum muss jeder dieses Lehrgeld nochmal bezahlen?
Ich glaube, so, das ist auch sehr deutsch. Also,
ja, kann sein.
So wenn,
auch sehr in der Branche. Glaub
ja,
mir,
das kann noch ich mir
weiter, vorstellen. Als du es dir vorstellen kannst vielleicht. Und das ist auch heute noch so. Und ich sage mir, die werden es in Zukunft schwieriger haben. Also auch die größten Brands, ganz große Designer, die jeder von uns kennt, jetzt international, fangen an, miteinander zu reden. Das ist neu, das haben die früher nicht gemacht, ja. Jetzt mit der Pandemie einfach. Vorher haben sie es nicht gemacht, aber die Pandemie hat sie jetzt eines Besseren belehrt. Ich war ein bisschen vorher schon da. Jetzt zahlt es auch auf mein Thema mit ein, freue ich mich. Aber genau, wir haben dann eben ganz viele Events gemacht und ganz tolle Events, Masterclasses, dann nochmal eine gemacht, ein Jahr später zum Thema digitaler Wandel in der Modebranche. Dann haben wir ganz viele Business-Lunches gemacht. Wir haben, manche Brands haben bei sich gehostet, eingeladen, Afterwork im Soho-Haus, wir nehmen ganz tolle Sachen. Und irgendwann kam diese Pandemie und ich dachte, toll, was mache ich jetzt? Und da habe ich dann angefangen, und habe mir einen Business Case eigentlich tatsächlich draus gemacht. Davor habe ich einfach mal angefangen und habe gesehen, die Leute sind so dankbar und brauchen das. Und dann habe ich habe quasi die Pandemie genutzt, um einfach nochmal zu sehen, wie kann ich da auch ein Businessmodell draus machen, zum einen, aber zum anderen auch eben so einen Mehrwert bieten, dass es gut für die Leute ist, dass ich die auch wirklich unterstützen und erreichen kann. Und da war klar, dass ich einen digitalen Kommunikationskanal brauche. Brauchte ich auch vorher schon. Ich hatte irgendwie die Zeit, weil ich ja immer noch alles fast alleine mache. Ich habe hier und da meine Assistentin, aber mache ganz, ganz viel selbst. Und genau, und dann habe ich gesagt, also ich möchte jetzt die nächste Zoom-Konferenz. Ich will nicht das nächste sowieso. Ich nutze einfach meine Stärke. Ich liebe es ja zu Netzwerken und immer das, was man gern macht, dafür findet man auch einfach viel, viel mehr Energie. Und dann bin ich auch noch so neugierig mit neuen Themen. Und da habe ich gedacht, Podcast, ich liebe Podcast und das wird jetzt mein neuer digitaler Kommunikationskanal. Ich nutze mein Netzwerk, ich bring's vors Mikro und die erzählen jetzt mal auch den anderen, was bei ihnen eigentlich gerade so passiert. Ja, so ist es entstanden und so ist es jetzt für mich. Und dann habe ich rekapituliert, dafür ist ja die Pandemie auch gut, liebe Claudia. Und dann habe ich gedacht, ja, Stuttgart, da war ich Banker. Frankfurt, da war ich Teschi. Und Berlin, jetzt bin ich Women in Fashion Germany. Es ist irgendwie total spannend,
ja, dass
auch jede Stadt mit mir gemacht hat. Also, dass das so jede Stadt eine andere Inspiration in mein Leben gebracht hat, finde ich ja, ganz großartig.
Ja, und das irgendwie, wenn dieses Gespräch mit dir hat auch so sehr gezeigt, dass auch immer wieder ein Wandel möglich ist. Also immer wieder neue Dinge. Und das ist auch absolut auch, genau wie Corona jetzt auch ganz vielen gezeigt hat, hey, okay, dann mache ich was anderes. Vielleicht etwas, was schon lange in mir schlummert, worauf ich Lust habe. Und vielleicht lasse ich auch ein paar Sachen los, die gar nicht mehr so schön sind. Also das ist so irgendwas, was sehr stark bei dir auch rüberkommt, so dieses einfach zu gucken, was ist denn und wie kann ich die Chance nutzen? Ich könnte noch stundenlang weiterreden mit dir. Ich finde es super, super spannend, was du erzählst. Und vielleicht müssen wir noch ein zweites Mal reden.
Sehr gerne.
Also wirklich sehr, sehr spannend.
Du stellst auch gute Fragen, das macht es mir auch leicht. Dafür auch von meiner Stelle nochmal vielen Dank.
Also. Sehr, sehr gern. Und wir verlinken Teschi. Wo soll ich die Leute hinschicken, dass sie einfach, wenn die mal sehen wollen, was ist denn eigentlich dieses Netzwerk? Oh, das hört sich für mich interessant an. Soll ich die auf deine Seite schicken oder auf Insta oder was wäre dir am liebsten?
Also ich weiß nicht, ob ihr Linktree kennt, aber ich habe eben, weil ich jetzt so viele Touchpoints habe, einfach ein Linktree erstellt. Das ist ein Link, Wenn man den anklickt, dann kommt im Überblick, was einen interessieren könnte. Und das würde ich einfach empfehlen. Den schicke ich dir, den gebe ich dir, den Link. Wenn man da draufklickt, dann kannst du, da ist die Webseite, also die heißt übrigens womeninfashion.de, wenn da jemand direkt drauf gehen möchte. Aber da ist dann auch ein Link zum Podcast, da ist ein Link zu allen Kanälen. Ich bespiele ja alle möglichen Social Media Kanäle, von LinkedIn über, was weiß ich, also Instagram sowieso.
Clubhouse habe ich gesehen.
Clubhouse auch, genau, da habe ich eine Gruppe gegründet, wo ich jetzt noch überlege, wie, in welchem Format wir das umsetzen, ist noch am Anfang, aber da kann man sich auch schon anmelden oder followen, wie man möchte. Genau, also da gibt es so viele Möglichkeiten, deswegen kann ich empfehlen, auf diesen Linktree zu gehen, also hier in den Shownotes dann gerne oder eben auf Instagram auf womeninfashion.de, da habe ich auch im Profil nochmal dieses Linktree verlinkt, weil ich tatsächlich sagen muss, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist mein Lieblingskanal. Es kommt drauf an, was dein Lieblingskanal ist. Such dir einen raus, der für dich passt einfach. Und ich bin da, wo es für die Zielgruppe relevant ist, glaube ich, überall auch unterwegs jetzt
mittlerweile. Das ist großartig, genau. Schaut euch da einfach um. Und ich danke dir, liebe Sibel. Das war ein tolles Gespräch, hat mir ganz viel Spaß gemacht und danke für deine Offenheit.
Vielen Dank, liebe Claudia. Vielen Dank für deine tollen Fragen und nochmal für deine Einladung. Es war sehr schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du bei dieser Episode von Fantastik dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass mir einen Kommentar auf Facebook oder Instagram da und bewerte gerne die Episode. Das hilft dem Podcast noch größer zu machen, sodass noch mehr Frauen und Männer ihn hören können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.